Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Own Your Life Podcasts. Mein Name ist Steff Reinhardt, ich bin der Host und obwohl der Titel dieses Podcasts Own Your Life ist, geht es in dieser Folge um das Thema Tod. Und zwar möchte ich dir in dieser Folge aus meinen eigenen Erfahrungen und auch aus meinen Recherchen berichten, wie man mit Trauer richtig umgeht und zwar nicht nur als Betroffener, das bedeutet, wenn du selber einen Verlust erlebt hast, sondern auch, wenn du einen Trauernden begleitest. Ja, vielleicht bist du Freund von jemandem, der einen Verlust erlitten hat oder und natürlich leidest du vielleicht auch ein wenig selber mit, ja, wenn du die Person kanntest, aber was ist, wenn zum Beispiel auch bei deinem Nachbar was ist, ja, bei einer entfernteren Bekannten oder. Ich habe immer und immer wieder Fragen bei Instagram dazu bekommen und habe mich dann entschieden, ich möchte das Ganze nicht in so einer easy peasy kurzen Story in 2, 3, 4 Minuten abhandeln, sondern das ist für mich zum einen ein unfassbar wichtiges Thema und zum anderen noch wirklich ein komplexes Thema. Und da habe ich mir gedacht, der Podcast ist in meinen Augen einfach das bessere Medium dafür. Und ich glaube auch, dass diese Folge ein bisschen länger wird. Ich mache mir ja häufiger auch mal vorab Notizen, gerade wenn ich über Themen spreche, bei denen ich auch einfach ein bisschen, ich sag mal, Wissensrecherche vorgenommen habe und ja, bei denen ich auch einfach nichts vergessen möchte, also ein bisschen anders als das ein oder andere Format, was ich jetzt auch schon hatte. Und als ich diese Notizen erstellt habe, kann ich dir sagen, ich bin hier mal durch und habe gescrollt und ich scroll hier auch gerade parallel mal durch und es ist sehr, sehr lang. Also deswegen fangen wir auch direkt an und ich habe am Ende auch einen Part, bei dem geht es ein bisschen um meine persönlichen Worte, aber auch um, ich sag mal, die spirituelle Bedeutung oder die spirituelle Einschätzung, die ich zum Thema Tod habe. Ich werde auch darauf hinweisen, wenn das am Ende für dich nichts ist, du sagst, nee, kann ich gar nichts mit anfangen, dann darfst du natürlich auch gerne den Podcast beenden. Deswegen machen wir erstmal, ich sag mal, so die Hard Facts und hauen die Tipps raus. Und ich habe auch auf jeden Fall, das ist mir auch ganz wichtig, in den Shownotes noch Buchempfehlungen für dich. Ich habe eine Empfehlung für 2 Serien, die ich schon geschaut habe zu dem Thema. Und außerdem auch ganz wichtig, wenn du ganz akut in der Trauer bist und wirklich merkst, es geht dir gar nicht gut, dann ganz wichtig, ich werde es auch später nochmal sagen, hol dir bitte professionelle Hilfe. Du kannst auch ganz unkompliziert bei der Telefonseelsorge anrufen, die können dir dann auch weiterhelfen. Geh bitte zu deinem Hausarzt. Ja, es gibt Dinge im Leben, die musst du nicht alleine durchstehen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Es gibt auch ein Angebot trosthelden.de, das ist zwar nicht kostenlos, aber da kannst du so Trauerfreunde finden, das ist so eine Plattform. Also es gibt wirklich viele Angebote. Denn der Tod betrifft uns ja schließlich alle. Von daher legen wir einfach mal los, würde ich sagen, damit wir die Zeit gut nutzen. Und kleiner Mini-Hinweis, denn nein, ich finde es nicht pietätlos, auch kurz Werbung zu machen in meinem Podcast, auch wenn es um Trauer geht. Es gibt noch 7 Plätze zum Zeitpunkt dieser Aufnahme für die On Your Life Academy mit lebenslangem Access in diesem Jahr, bevor sie erstmal schließt. Dann bekommt sie ein kleines Redesign, von dem würdest du natürlich auch profitieren. Und du bekommst Zugang zum Commitment Club. Also wenn du Bock hast, ich rede jetzt gar nicht so viel darüber, weil ich rede permanent schon über die On Your Life Academy, dann go for it. Und ich kann dir sagen, gerade wenn du Verluste erlitten hast, ja, gerade wenn du vielleicht auch ein bisschen nach dem Sinn des Lebens es nicht findest, dann ist es möglicherweise gerade genau auch der richtige Zeitpunkt zu sagen, come on, ich beschäftige mich mal ganz, ganz intensiv mit mir. Ja, aber dazu kommen wir auch später noch bei den Tipps. So, langes Intro. In diesem Sinne, let's talk about Trauer. Ja, eine oft sehr unangenehme Emotion. Aber ich kann dir sagen, wenn du dich aktiv damit auseinandersetzt, kann es ganz, ganz viel bringen. Und wenn du übrigens im Hintergrund irgendwelche Geräusche hörst, das ist mein Wauzi, der ist heute bei mir und liegt dir zu Füßen und schnarcht manchmal und wufft auch manchmal im Traum und macht komische andere Geräusche. Also von daher bitte nicht irritieren lassen. Und wenn du merkst, dass diese Folge irgendwem helfen kann, der akut in der Trauer ist oder der nicht weiß, wie er mit Bekannten umgehen soll, Freunden, die in der Trauer sind, dann leite sie super, super gerne weiter. Ja, Fakt ist, es geht ja eigentlich gar nicht darum, ob du mal jemanden verlierst in deinem Leben, sondern wann. Und alleine diese Erkenntnis, wenn du noch niemanden wirklich verloren haben solltest, die finde ich schon grundsätzlich erstmal schmerzvoll. Ich habe damals als allerersten Angehörigen, an den ich mich bewusst erinnern kann, meinen Opa verloren. Das war knappe 2 Jahre vor dem, oder 3 Jahre, glaube ich, vor dem Tod meines Papas. 3 Jahre waren es. Und ja, das war natürlich nicht schön, aber irgendwie war es so vom Alter her, dass es halt so war, dass die Großeltern dann versterben. Und ich muss auch dazu sagen, ich würde jetzt nicht behaupten, man hat Lieblingsgroßeltern, aber ich hatte mit meinem Opa nicht so eine enge Bindung wie zum Beispiel mit meiner einen Oma. Sicherlich macht auch das etwas aus. Ja, wie intensiv fühle ich mich verbunden zu der Person? Welchen Stellenwert, welche Rolle hat sie in meinem Leben? Letztlich war tatsächlich der Tod von meinem Papa der Moment, an dem ich für mich jetzt sagen kann, okay, da habe ich wirklich richtig getrauert. Aber auch da möchte ich nachher nochmal drauf eingehen, wie das tatsächlich für mich war, denn mein Vater ist ja an einer Krebserkrankung gestorben. Das bedeutet, es war ein bisschen anders, wie wenn jetzt ein plötzlicher Tod auftritt. Zum einen wussten wir, dass diese Krankheit tödlich verläuft. Das heißt, man befindet sich schon ein Stück weit auch in diesem Trauerprozess, weil man einfach weiß, der Abschied naht. Zum anderen war ich zu dem Zeitpunkt des Todes meines Papas in der 7. Woche schwanger und habe selber nach einer Fehlgeburt, die ich im Jahr davor hatte, gemerkt, mein Körper lässt gewisse Trauerpunkte gerade gar nicht zu. Mein Körper hat mich oder meine Psyche hat mich auch sehr, sehr geschützt davor, da zu tief reinzugehen, glaube ich, unbewusst, weil ich nicht wollte, dass meinem Kind was passiert. Und ich habe damals dann einen extremen Trauerpunkt erst nach der Geburt erfahren. Natürlich passiert auch nach der Geburt hormonell was bei einer Frau. Das bedeutet, vielleicht hast du schon vom Baby Blues gehört, wenn du es nicht auch sowieso selber schon erlebt hast. Man ist sowieso hormonell etwas down. Das äußert sich auch unterschiedlich stark. Und ich weiß bis heute natürlich nicht mehr, was ist davon jetzt eine aufgeschobene Trauer gewesen, was war der Baby Blues und so weiter. So, jetzt bin ich aber schon total tief bei mir eingestiegen. Ganz kurz noch zu Beginn, worüber wir eigentlich sprechen in dieser Podcast-Folge, denn wie gesagt, geht sie, glaube ich, ein bisschen länger. Ich möchte dir einmal erklären, wie Trauer in der Regel abläuft. Wir reden über Symptome von Trauer. Ich möchte dir kurz erklären, wie du dir Hilfe holen kannst, beziehungsweise wie du auch Hilfe sein kannst für andere. Wir sprechen darüber, wie kann ich die Trauer überwinden, also geht es überhaupt und wenn ja, wie? Dann, wie gesagt, noch ein paar persönliche Worte zum Thema Trauer, wie ich das auch einfach einschätze, wie ich das sehe. Auch da gibt es ja verschiedene Wahrheiten und auch mein spirituelles Verständnis vom Tod und warum ich zum Beispiel gewisse, ich würde sagen, andere Blickwinkel auf den Tod vielleicht habe, als es so der Mainstream hat. Genau. Ich habe einfach noch mal ein bisschen recherchiert. Ich habe mich schon oft auch mit Trauerprozessen beschäftigt. Ich habe beim Nachschauen einfach noch mal gesehen, es gibt verschiedene Modelle. Ein sehr gängiges ist ein Modell von Kübler-Ross, wenn du da irgendwie mal nach googeln möchtest. Das beschreibt 5 Phasen der Trauer. Und es fängt dann an mit der Verdrängung. Also ich möchte das quasi gar nicht glauben oder kann es nicht glauben, dass derjenige verstorben ist. Ich bin wütend, zum Beispiel auf das Leben oder auf jemanden, der daran schuld ist oder auch teilweise auf denjenigen selber. Ich verhandle, also es ist sehr, sehr oft auch bei Kindern, na, lieber Gott, also ich würde auch ab jetzt mir immer meine Zähne putzen, wenn meine Mama wieder da ist zum Beispiel. Die Verzweiflung heißt dann wirklich, okay, die Realität ist jetzt gekommen, oh Gott, wie soll das funktionieren ohne die Person? Ja, ich merke einfach ganz, ganz hart, okay, die Person kommt nicht mehr zurück. Und dann als letzte Phase diese Akzeptanz, also wirklich anzunehmen. Ja. Wichtig, es zu akzeptieren, heißt noch gar nicht, dass die Trauer wirklich weniger ist. Ja. Es ist erstmal nur, okay, ich akzeptiere das, es ist so jetzt. Und man springt eben auch immer mal wieder hin und her. Ja. Ganz wichtig, Trauer ist kein linearer Prozess, der irgendwie immer nur hochgeht, sondern in meinen Augen ist es manchmal ein einziges Kuddelmuddel wie so ein Wollknäuel. Ja. Aber dazu reden wir auch noch mal mehr. Und es gibt ja dann auch noch konkrete Tipps, die dir dann helfen können. Wichtig für mich ist, wenn du jemanden begleitest, dass du da nicht reingrätscht. Wenn also der Trauernde gerade in der Wutphase ist, dann bitte, bitte überrede die Person nicht, dass sie das jedes Jahr jetzt mal akzeptieren müsste und so weiter. Sie ist vielleicht gerade nicht in der Akzeptanzphase. Und wie gesagt, das switcht auch immer mal wieder. Ja, dann auch zu fragen, ja, aber du kamst doch schon eigentlich jetzt ganz gut damit klar. Wieso bist du denn jetzt schon wieder so traurig? Naja, weil das halt so ist. Das ist Trauer. was du dann eher machen kannst, ist sowas sagen wie, hey, ich verstehe total, dass du wütend bist oder dass du auch wieder wütend bist und dass du auch 3 Jahre danach wütend bist und mich macht das auch wütend. Und dann vielleicht solche Hilfestellen und Fragen zu stellen wie, hey, was kannst du denn heute für dich tun, um ein bisschen besser mit deiner Wut umzugehen? Es geht auch nicht darum, die Wut unbedingt wegzupushen, sondern einfach nur zu fragen, wie kann ich damit gut umgehen? Und dann gibt es noch ein, ich nenne es mal alternatives Modell, das gab es schon ein bisschen früher als dieses Modell mit den 5 Phasen. Und zwar nennt man das die Phasen der Trauer von John Bowlby, glaube ich, spricht man ihn aus. Ich bin ja mit Namen und Aussprachen immer so. Er ist auf jeden Fall Psychologe und Psychiater und hat sich viel mit Bindungstheorien beschäftigt und hat dann aus diesen Bindungstheorien diese Trauerphasen im Prinzip für sich abgeleitet. Und bei ihm gibt es, wir erzählen 4 Phasen, genau. Phase 1 ist die Benommenheit und Betäubung. Und im Endeffekt ist es ein Abwehrmechanismus, der meist nur sehr, sehr kurz geht, also wirklich ein paar Stunden, wenige Tage. Und im Endeffekt möchte unsere Psyche uns damit schützen. Ja, gerade wenn es ein Schock ist, also bei plötzlichen Todesfällen zum Beispiel, es kommt dann auch in dem Moment kurz zu einem Gefühl des Nicht-Fühlens und auch Nicht-Denkens. Ja. Es tritt extremer körperlicher Stress auf, der auch zu psychosomatischen Symptomen führen kann. Und die häufigsten Aussagen, die Personen in dieser Phase so treffen, ist sowas wie, das ist doch nicht möglich, das kann ich nicht glauben, ich bin mir sicher, da muss eine Verwechslung vorliegen. Und dieses Leugnen des Geschehenen hilft deinem Körper, sich mehr Zeit für die Verarbeitung und Bearbeitung dieses Verlustes zu geben. Und das ist teilweise ganz wichtig, weil unser Körper da sonst möglicherweise mit so krassen Stresssymptomen reagieren würde. Vielleicht hast du auch schon mal was vom Broken Heart Syndrom gehört. Das ist tatsächlich so, dass Menschen, die einen Verlust oder auch eine Trennung hinter sich gebracht haben, also die es erlebt haben, dass die tatsächlich somatische Symptome entwickeln, dass das Herz im Prinzip gewisse Auffälligkeiten zeigt. Ja, medizinisch kann ich da jetzt gar nicht weiter reingehen, aber dass du zum Beispiel, ich sage jetzt mal, Herzrhythmusstörungen hast oder. Und das ist sehr, sehr spannend, kannst auch gerne mal nachgoogeln. Ich habe darüber auch in der Folge zum Thema Trennung gesprochen. Also von daher, es ist ein Schutz, ja, damit dein Körper nachziehen kann, was er da gehört hat, ja, was da jetzt als neue Erkenntnis plötzlich in deinem Leben vorherrscht. In der Phase 2 ist es eine sehr, sehr tiefe Traurigkeit und eine ganz starke Sehnsucht nach dieser Person. Ja, es wird einem wirklich klar, dass die Zukunft, von der man eigentlich ausgegangen ist, so jetzt mit dieser Person bzw. generell einfach nicht mehr möglich ist. Und sobald man sich dieser Realität gestellt hat, treten sehr, sehr intensive Emotionen auf. Ja, Trauer, Schmerz, Angst, Wut, Schuldgefühle, auch Hass, ja, so ein richtiger Groll. Und das ist völlig normal. Ja, die Wut richtet sich manchmal gegen einen selber, gegen andere Leute oder auch sogar gegen die Person, die verstorben ist. Ich war manchmal auch, und da habe ich mich am Anfang gar nicht drüber getraut zu sprechen. Ich war manchmal wirklich wütend auf meinen Papa, dass er jetzt einfach schon weg ist, wo ich dachte, das kann doch nicht sein. Ich habe noch irgendwie so viele Sachen vor, die du noch erleben sollst. So, wie kannst du jetzt einfach schon gehen? So, ich bin schwanger, du musst doch jetzt diese Geburt miterleben, ja. Und genau, diese Wut eben, die führt wiederum sehr, sehr oft zu Schuldgefühlen. Und das sind einfach so, ich sag mal, extreme Gefühle, die wir teilweise auch gerade im Erwachsenenleben gar nicht mehr kennen, weil wir sie abtrainiert bekommen. Ja, es gehört sich nicht, so wütend zu sein. Es gehört sich auch nicht, jemanden blöd zu finden oder Groll gegen jemanden zu hegen. Ja, Angst zu haben, da wird einem immer gesagt, ja, du brauchst keine Angst haben. Also das sind sehr, sehr oft Emotionen, die wir vielleicht auch sehr lange nicht gespürt haben und die uns auch in der Intensität, in der sie dann auftreten, manchmal fast übermannen. Also ich konnte teilweise mit dieser Bandbreite an Gefühlen gar nicht richtig umgehen, weil ich überhaupt nicht da drin geübt war. Und es kann auch passieren, dass man dann zu sich selber sagt in diesen Situationen, was wäre, wenn ich hätte mal das und das noch machen sollen, ich habe mich nicht genug um ihn oder sie gekümmert, ich habe zu wenig Zeit mit ihr verbracht, also auch da, ne, Schuldgefühle. Und wenn man in dieser Phase stecken bleibt, ja, dann versucht man eben laut dem Herrn Bowlby die Leere dieses Verlustes zu füllen und diesen geliebten Menschen wirklich ständig in seinen Gedanken zu behalten. Ja, das ist wie so ein Gedankenkarussell. Und das gibt einem so ein bisschen von einem Gefühl von, die Person ist ja noch da, wenn man sich ongoing damit beschäftigt und mit nichts anderem mehr beschäftigen kann auch. Dann die dritte Phase ist so eine Verzweiflungsphase, auch Desorganisationsphase. Und in der Phase wird man sich des Verlustes wirklich bewusst und man akzeptiert, dass sich jetzt einfach alles verändert hat und dass es wirklich nie mehr so sein wird, wie es war. Und sehr, sehr oft kommen in dieser Phase dann depressive Verstimmungen, Apathie und Desinteresse, eine sehr tiefe anhaltende Traurigkeit, ein Gefühl von Einsamkeit, körperliche Schwäche, oftmals auch, weil man ja zum Beispiel auch an Appetitlosigkeit oft leidet. Ja, da gehen wir noch später auf die Symptome ein. Eine Ziellosigkeit, also man kann sich auch für nichts mehr begeistern, man weiß nicht mehr, auf was man irgendwie hinarbeitet und so weiter. Das Leben erscheint sehr häufig sinnfrei und als würde es wirklich immer nur schwer sein ohne diesen Verstorbenen. Und sehr viele gehen dann immer in die Isolation. Das heißt, sie haben keine Lust, sich mit Leuten zu verabreden. Die wollen nicht in die Öffentlichkeit gehen. Es wird sich nur noch zurückgezogen und so weiter. Und in der Phase 4, die Phase der Reorganisation und auch Genesung, das ist jetzt laut diesem Modell die letzte Phase der Trauer. Der Verlust wird jetzt wirklich auch akzeptiert und angenommen. Der Trauernde versucht sich an diese neue Realität anzupassen. Und es werden auch wieder kleinere Freuden empfunden. Ja, man setzt sich neue Ziele, man hat Hoffnung, dass es auch irgendwie Schönes gibt. Man erkennt vielleicht auch einen Sinn im Tod des geliebten Menschen, auch wenn das natürlich für viele sehr, sehr schwer ist. Genau. Wie bereits gesagt, ja, diese Phasen sind weder linear, noch sind die immer bei allen Menschen gleich. Jeder Mensch durchläuft seinen ganz, ganz eigenen Trauerprozess. Und manchmal werden auch gar nicht alle Phasen so exakt durchlaufen oder die werden in einer anderen Reihenfolge durchlaufen. Und es stimmt, dass die Phasen häufig in dieser Form auftreten, aber sie sind auf keinen Fall in Stein gemeißelt. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und es gibt nämlich auch super viele Zweifel daran, dass es wirklich begrenzte Trauerphasen gibt. Ja, es gibt keinerlei wissenschaftliche Belege dafür, dass wir alle exakt diese Phasen durchlaufen, auch nicht, wie lange die dauern. Und möglicherweise hast du die Erfahrung selber schon gemacht, dass du alle durchläufst. Ja, vielleicht hast du irgendwelche übersprungen, vielleicht gehst du durch manche sehr schnell durch. Und ja, also es ist total unterschiedlich und ich selber kann aus meiner Erfahrung sagen, dass es ein Hin und Her ist. Also gerade auch, wenn zum Beispiel Erinnerungssachen aufkommen, wie der Geburtstag meines Papas, ne? Also auch wenn das sich jetzt im Prinzip dieses Jahr schon zum 5. Mal gejährt hat. Es ist immer und immer wieder mal auch ein Punkt, an dem man denkt, krass, das kann eigentlich gar nicht sein. So, manchmal habe ich das Gefühl, der könnte auch jeden Moment durch die Tür kommen. Und deswegen bin ich aber nicht wieder in der tiefsten Trauer drin, sondern ich gehe kurz da rein und dann switcht man eben auch wieder. Und wie gesagt, es kann deswegen also dazu kommen, dass diese Phasen auch immer mal wieder wiederholt werden, auch in ganz kurzen Sequenzen, vielleicht auch manchmal wirklich nur Minuten, Stunden, tageweise oder dass man irgendwie neue Sachen kreiert oder auch Mischformen. Und was ich halt gemerkt habe mit diesen, ich sag mal 0815 Anleitungen, die es dann irgendwie im Internet gibt, ja, das sind die Trauerphasen und nach der kommt die und so weiter. Viele Menschen fühlen sich schlecht oder bestrafen sich dann dafür, dass sie nicht in diesen Phasen da durchgehen, dass sie anders da durchgehen, dass sie länger trauern, dass sie kürzer trauern, dass sie anders trauern und so weiter. Und dann sind sie irgendwie davon überzeugt, dass sie irgendwie falsch mit der Trauer umgehen oder dass es einen richtigeren Weg gibt, als den sie gerade wählen. Und das ist ein, weiß ich nicht, dass sie es halt nach außen hin auch so und so zeigen müssten. Und da möchte ich nachher auch noch mal drauf eingehen bei meiner persönlichen Einschätzung zum Thema Trauer. Wir gehen jetzt einmal auf die Symptome der Trauer ein. Ich persönlich kenne es. Ich habe bei Trauer einen sehr starken Bewegungsdrang. Also ich muss viel rumlaufen. Ich habe das Gefühl, immer wieder darüber sprechen zu müssen. Ich habe ein sehr flaues Gefühl im Magen und spüre, dass ich viel, viel weniger essen kann und möchte. Ich habe sehr oft Übelkeit am Morgen nach dem Aufstehen und fühle mich auf der einen Seite energielos, aber auf der anderen Seite eben so ruhelos. Also dieses Rumlaufen, irgendwann habe ich dafür eigentlich gar keine Energie mehr, aber ich tue es trotzdem. Ja. Ich habe mal noch so ein bisschen recherchiert, also natürlich weinen, of course auch, das habe ich jetzt völlig vergessen, genau, weinen steht hier nämlich direkt, weinen natürlich, Schlafstörungen, also Schlaflosigkeit, dass man, keine Ahnung, also dass du halt nur sehr kurz schlafen kannst oder immer wieder wach wirst, Appetitlosigkeit, damit verbunden natürlich Gewichtsverlust, Entspannungsgefühl im Brustbereich, also das Herz fühlt sich wirklich schwer an, Verlust der Libido, das sind so die klassischen körperlichen Sachen, psychisch natürlich, dass man sich fremdbestimmt fühlt, Kontrollverlust, Fassungslosigkeit, mehr Reizbarkeit, man ist irgendwie verwirrt. Das Kurzzeitgedächtnis funktioniert auch gar nicht. Also ich war teilweise so vergesslich und jetzt gar nicht nur, ja, wie soll ich sagen, durch irgendwelche Schwangerschaftssachen, weil da wird man auch ein bisschen vergesslich. Also auch wenn ich danach nochmal Trauer empfunden habe, habe ich gemerkt, dass ich so ein bisschen so faserig werde. Also ich konnte irgendwie ganz viele Dinge einfach nicht mehr mir behalten. Ja, es kann sogar zu Halluzinationen im Zusammenhang mit dem Verlust führen. Man hat plötzlich auch das Gefühl, man sieht die Person überall, dass man wirklich sich starke Sorgen macht. Man kann sich für nichts mehr begeistern. Man fühlt sich schuldig oder macht sich Vorwürfe, wenn zum Beispiel man auch im Streit auseinandergegangen ist. Man empfindet Angst, man ist sauer auf Ärzte, auf Gott, das Universum, wen auch immer du dafür verantwortlich machst, auf vielleicht auch Verwandte. Man fühlt sich aber auch ein bisschen erleichtert und befreit. Und ich kann dir sagen, dass das zum Beispiel auch ein Gefühl war, für was ich mich sehr schuldig gefühlt habe, dass ich auch eine Erleichterung empfunden habe, als mein Vater dann gegangen ist, weil letztlich der Zustand, in dem er sich insbesondere die letzten 4 bis 6 Wochen befunden hat vor seinem Tod, ein Zustand war, von dem ich weiß, dass mein Papa so nicht leben wollte. Und der sehr auf Kosten seiner Selbstbestimmtheit gegangen ist. Also sowas wie alleine zur Toilette gehen, selbstständig essen können und. Und gerade in den letzten Tagen war es dann einfach so, dass ich gemerkt habe, es ist jetzt Zeit, dass er quasi gehen darf. Und das war wirklich befreiend. Und trotzdem gibt es einem ja kein schönes Gefühl, wenn man irgendwie denkt, wie kann ich jetzt Erleichterung darüber empfinden? Ja, wie kann ich plötzlich mich losgelöster fühlen? Und wie kann ich plötzlich auch froh darüber sein, dass ich nicht schwanger mit Übelkeit 2-3 Mal die Woche 1,5 Stunden Autofahrt auf mich nehme und. Und zeitgleich war ich zum Beispiel, habe ich mich total schuldig gefühlt, weil ich dachte, warum war ich nicht jeden Tag da? Warum habe ich nicht den ganzen Tag an seinem Bett gesessen und. Man fühlt sich verlassen, man fühlt sich einsam und ja, gerade natürlich auch zu solchen bestimmten Zeitpunkten im Jahr, Weihnachten, Jahreswechsel und so weiter, kann das natürlich auch sein, wenn man da ja jetzt nicht irgendwie so ein Umfeld hat, was einen auch auffängt, dass man sich einfach einsamer fühlt. Wie äußert sich Trauer sonst noch? Also, welche Erkenntnisse haben wir auch in unserem Kopf? Also, ich beschäftige mich ja viel mit dem Thema Mindset und mir persönlich ist durch den Tod meines Papas extrem meine eigene Endlichkeit bewusst geworden. Und obwohl ich ja vorher auch schon Todesfälle erlebt habe und obwohl ich auch schon, weiß ich nicht wie oft, in Nachrichten natürlich gelesen habe, dass Menschen sterben, es in einem engen Umfeld zu erleben, ist in meinen Augen nochmal was anderes. Ich kann dir nicht erklären, warum das so ist. Ich habe ja kein Psychologiestudium, es wird sicherlich irgendeine Art Erklärung dafür geben. Aber für mich war das plötzlich wirklich nah. Und ich sag mal so, dieses gefühlte Unsterblichkeitsempfinden, was, glaube ich, sehr, sehr viele Leute da teilweise draußen haben, die auch immer einfach irgendwie leben, als hätten sie noch 2, 3 andere Leben in petto. Ja, als gäbe es irgendwie bei Mario Kart 24 Stunden Abstand und dann wupp, renew, 5 neue Herzen, du kannst dich wieder lebensmüde da wieder reinstürzen ins Rennen. Dieses Unsterblichkeitsgefühl, das habe ich total verloren. Und ich habe sehr Also ich habe sehr, sehr extrem nach dem Sinn des Lebens gesucht und ich habe vieles hinterfragt. Ich habe hinterfragt, wie ich mein Leben gestalte. Und das ist auch grundsätzlich eine Erfahrung, die ich im Coaching gemacht habe, dass Menschen, die an solchen wirklich extremen Wendepunkten stehen in ihrem Leben, an irgendeinem Schmerzpunkt, sei es sie haben einen Verlust erlitten, sei es sie wurden verlassen oder haben sich getrennt, sei es sie sind in irgendwelchen zwischenmenschlichen Beziehungen, die sie so sehr schmerzen, dass sie sich verändern müssen, dass genau dann wirklich der eigene Lebensstil komplett einmal hinterfragt wird. Und ich finde das auch total positiv, ja, auch da zu sagen, und der Tod dieses Menschen in dem Fall jetzt, bei mir in meinem Fall der Tod meines Papas, hat dazu geführt, dass ich ganz, ganz viel hinterfragt habe. Und ohne den Tod meines Papas, ich hätte heute mein Unternehmen nicht in der Form, ich hätte viele Entscheidungen anders getroffen, meine Tochter gäbe es nicht, ich weiß gar nicht, ob ich dann überhaupt ein Kind gerade hätte, viele Dinge hätte ich nicht erlebt. Mit vielen Themen hätte ich mich nicht beschäftigt, viele Menschen hätte ich nicht getroffen. Und das ist auch diese Akzeptanz. Und ich gehe da auch am Ende nochmal rein, thematisch, die ich, wenn du betroffen bist, auch wünsche. Das heißt gar nicht, dass der Tod deswegen etwas Gutes ist und dass es nicht tausendmal schöner wäre, dass mein Leben gerade so wäre und on top mein Papa hier irgendwie greifbar ist und ich ihn anrufen kann und erzählen kann, hey, ich lieb's, meinen Podcast zu machen. Ich habe gerade meinen Traumjob. Ich verdiene so tolles Geld. Ich hab wirklich, bin gerade einfach sowas von da dran, mir mein Traumleben zu kreieren. Und yes, ich würde das natürlich tausendmal mehr feiern. Aber angenommen, ich kann es ja nicht ändern, was ja so ist, so dann brauche ich darüber eigentlich mir gar keine Gedanken machen und kann mich eigentlich nur darauf fokussieren, was wirklich positiv ist. Ich weiß aber auch, dass es Phasen gibt, in denen genau das einfach noch nicht möglich ist. Und das ist vollkommen okay. Und viele besinnen sich in dieser Zeit dann ja auch der Trauer auf das Universum oder Gott, irgendetwas, woran sie glauben können, was ihnen einen Sinn gibt, ja, was ihnen irgendwie hilft, auch wieder zu vertrauen in das Leben. Und man ist auch sehr, sehr oft, so ging es mir dann auch, sauer auf das Umfeld, so im Sinne von, ja, die können doch nicht einfach so weitermachen. Oder auch als der erste Todestag meines Papas war, war ich teilweise ganz enttäuscht, dass ja niemand daran dachte oder nur sehr wenige oder dass dann weniger wurde. Und ja, man ist manchmal einfach grundsätzlich in einem Grollzustand allem und jedem gegenüber. Und was dann natürlich auch passiert, wenn du in diesem Trauerzustand bist, du entwickelst neue Identitäten. Ja, du bist vielleicht plötzlich nicht mehr die Ehefrau, sondern die Witwe. Ich bin nicht mehr nur die Tochter, sondern auch eine Halbwaisin. Ich habe vielleicht plötzlich eine andere soziale Rolle. Ich bin ja die älteste von drei Geschwistern und ja, so ein bisschen habe ich irgendwie das Gefühl auch manchmal gehabt, dass ich so diese väterliche Rolle jetzt übernehmen darf und da irgendwie als große Schwester ja viele Verantwortungen übernehme, was aber natürlich eigentlich gar nicht meine Aufgabe ist. Und trotz allem einfach nur zum Bewusstsein, ja, wenn ein Mensch geht, hinterlässt er einen Platz. Und wir leben ja immer in Systemen, Familiensystem, auch ein Freundeskreis ist ein System. Und wenn da natürlich etwas wegfällt, verändert sich das ganze System. Ja, das bedeutet auch da, zeigt sich dann Trauer durch Veränderungen im System, ja, durch neue soziale Rollen. Das einfach mal zum Thema, ja, wie äußert sich Trauer, wie sieht man das? Was auch ganz spannend ist, manchmal kann auch eine Reaktion in Form von lustig sein folgen, einfach weil wir damit unseren, ja, uns auch ein bisschen schützen wollen, ja, weil unser Gehirn möchte, dass wir in einer bestimmten Balance bleiben, dass wir überleben. Und wenn es die ganze Zeit nur in Trauer, Trauer, Trauer ist, ja, dann funktioniert das einfach nicht. Es weiß, okay, es muss mal kurz gelöst werden. Und das habe ich schon sehr, sehr oft erlebt, dass auch zum Zeitpunkt von Todesfällen plötzlich so völlig unkontrolliert alle irgendwie über irgendwas lachen oder sowas. Ja, sind völlig normale Reaktionen tatsächlich. Was kann den Trauerprozess beeinflussen? Nicht alle Formen von Trauer sind gleich. Ja, es gibt mehrere Faktoren, die natürlich die Schwere der Trauer mitbestimmen. Und zum einen ist natürlich, wie nah ist dir der Verstorbene? Wie ist die Beziehung zu der verstorbenen Person? Hast du viel soziale Unterstützung oder weniger? Ja? Konntest du dich darauf vorbereiten oder nicht? Also ich habe einige Freundinnen, die sehr plötzlich ihre Papas verloren haben auch oder generell Angehörige. Und ich habe mich immer gefragt und wir haben da viel drüber gesprochen, was denn eigentlich besser wäre. Und wir sind nicht so wirklich zu einer Antwort gekommen. Aber Fakt ist natürlich, wenn jemand krank ist, wie mein Vater, und man weiß, okay, es kommt, man weiß vielleicht nicht, wie lange, aber man kann sich schon auf diesen Verlust vorbereiten. Und ich glaube, dass das die Trauer manchmal etwas erträglicher macht. Wenn der Tod natürlich sehr plötzlich eintritt, dann kann es einfach schwerer sein. Das ist ja wirklich auch ein Schock, der dann einfach da ist. Und das ist, so ein Schock ist wirklich eine absolute krasse Ausnahmesituation. Dann ist natürlich auch die Frage, was hast du für religiöse Überzeugungen? Glaubst du an Gott? Glaubst du an die Seele? Glaubst du an einen Ort im Jenseits? Wir werden auch ganz am Ende nochmal drauf eingehen. Auch deine Kultur kann darauf natürlich Einfluss nehmen, wie du den Tod siehst. Ich weiß immer nicht, wie man es genau ausspricht, aber es gibt ja so ein Fest der Toten. Ich glaube in Mexiko oder in manchen ich war noch nie in Südamerika, bei den südamerikanischen Kulturen. Das ist schon auch einfach da nochmal ganz, ganz anders. Ja, es gibt auch indianische Stämme, die feiern den Tod. Ja, für die ist es einfach nur ein Fest, dass die Seele wieder zurückgeht an ihren Ursprung. Also je nachdem, was du damit bekommen hast, wie du geprägt bist, kannst du auch möglicherweise ganz anders als das klassisch europäische Trauern empfinden. Ich habe dir ja schon eingangs erklärt, dass es für mich so ein bisschen eine Art nachgelagerte Trauer gab, dass ich erst nach der Geburt meiner Tochter wirklich in diesen Trauerprozess rein bin. Und das nennt sich auch verzögerte Trauer. Ja, im Endeffekt sind die Merkmale schon genauso wie bei der normalen Trauer, kommt aber oft erst mehrere Monate nach dem Tod. Und das kann zum Beispiel eben jetzt wie in meinem Fall daran liegen, dass einfach ein äußerer Umstand da ist, der dir das nicht erlaubt. Das kann auch Druck von der Familie, vom Außen sein, irgendwie von der Arbeit. Ja, vielleicht bist du gerade in einem krassesten Projekt deines Lebens und dann erlaubst du dir einfach nicht zu trauern. Dann ziehst du einfach durch und dann kommt irgendwann, wenn das zum Beispiel geschafft ist, ja, oder du hast vielleicht deine Diplomarbeit geschrieben oder du hast vielleicht was auch immer, deine Doktorarbeit endlich abgegeben und dann rutschst du erst da rein. Dann gibt es natürlich auch die fehlende Trauer. Das zeigt sich, dass du im Prinzip keinerlei emotionale Reaktion so wirklich hast. Und das ist sehr, sehr oft, wenn du das Ganze einfach leugnest. Ja, gerade bei traumatischen Dingen, also sehr plötzlich eintretenden Todesfällen, kann das passieren. Dann gibt es auch die chronische Trauer. Ja, das ist wirklich, wenn man da gefühlt gar nicht rauskommt, man ja wirklich in so eine, ich sag mal, Depression auch Angst reinrutscht, ja, wirklich starke Angstgefühle kontinuierlich hat und sich so vermeintlich gar keine Besserung in Anführungszeichen einstellt. Es gibt verschiedene Trauerarten. Ich hatte auch noch so ein bisschen recherchiert, was ich zum Beispiel noch nichts gehört hatte, weil die ungehemmte Trauer, das ist die Unfähigkeit, die Traurigkeit und den Kummer aufgrund persönlicher oder sozialer Einschränkungen richtig zum Ausdruck zu bringen. Oft äußern sich diese Emotionen dann körperlich, beispielsweise durch Kopfschmerzen, Verdauungsprobleme oder andere Krankheiten. Ja, also auch sowas gibt es. Es gibt auch noch die kumulative Trauer, habe ich auch nochmal nachgeguckt, wenn du innerhalb von kürzester Zeit mehrere Verluste hast. Du hast dann quasi als Betroffener gar nicht die Zeit, diesen einen Todesfall ausreichend zu verarbeiten. Zack, dann kommt schon die nächste Person. Zack, dann passiert schon wieder das nächste. Ja, auch gar nicht so einfach. Also ich selber rede ich auch am Ende nochmal drüber. Dann nach der Geburt meiner Tochter hatten wir es ist keine direkte Bezugsperson von mir gewesen, aber von meinem damaligen Ex-Partner. Und allein natürlich nur die Tatsache, das auch zu hören, mitzuerleben, das hat schon auch was bei mir gemacht. Und dann gibt es auch noch unerlaubtes Trauern. Und das ist immer dann der Fall, wenn zum Beispiel auch, das Umfeld die Trauer so kleinredet. Also zum Beispiel, ja, dein Goldfisch, so ist es halt, ja. So diese Sachen. Oder ja gut, die Großeltern sind halt alt gewesen und dann erlaubst du dir vielleicht irgendwie nicht richtig, um die zu trauern. Ja, was nicht heißt, dass man auch einfach mal sagen, das als natürlich auch sagen kann und sagen kann, naja, so war es halt und sowas. Also uns helfen solche Aussagen, die Trauer auch mal ein bisschen zu minimieren, manchmal auch natürlich, was aber jetzt nicht dazu führen soll, dass du nicht erlaubt trauerst, also dass du das Gefühl hast, du hast keine Erlaubnis zu trauern. Nun kommen wir mal zum Thema Hilfe holen oder auch Hilfe bieten. Also, wenn du Mühe hast, die Alltagsroutine aufrechtzuerhalten oder du merkst, jemand hat das, ja, wenn du Mühe hast, zur Arbeit zu gehen, simple Hausarbeiten zu tun, die du sonst, sage ich mal, mit Leichtigkeit geschafft hast. Also es geht jetzt nicht darum, kannst du deine Bügelwäsche machen, die du sowieso immer schon 2 Monate liegen lässt. Es geht darum, kannst du die grundsätzlichen Dinge handeln, sowas wie kannst du noch einkaufen? Kannst du irgendwie dir was zu essen zubereiten? Oder. Wenn du Richtung Depressionen gehst, wenn du dich selbst verletzt natürlich oder dass du Gedanken hast, dass das Leben gar nicht mehr lebenswert ist, also möglicherweise auch Suizidgedanken vorherrschen, wenn man sich komplett dauernd nur beschuldigt, ja, dann bitte such dir professionelle Hilfe. Das heißt auch gar nicht immer, dass du das dann wirklich brauchst, aber lass doch bitte einen Profi darüber gucken. Und da muss ich immer daran denken, dass ich mal vom Krankenwagen abgeholt wurde, als ich umgekippt bin und ich das so abgetan habe und gesagt habe, ja, das geht schon und hin und her. Und damals hat die eine Sanitäterin zu mir gesagt, du, pass mal auf, ruf uns doch lieber einmal zu viel als zu wenig, weil du bist ja gar nicht vom Fach. Wie sollst du denn einschätzen können als Nichtmedizinerin, ob das nun wirklich ein Notfall ist oder nicht? Ja. Und ich dachte so, ja, haben sie eigentlich recht, ja, weil ich bin ja nicht vom Fach. So, wenn ich vom Fach wäre, dann könnte ich das vielleicht irgendwie selber regeln oder ich wüsste, was zu tun ist, so kann ich aber nicht. Das bedeutet, auch da lass doch lieber mal jemanden professionell drüber gucken, wenn es am Ende nicht so ist, dass du vielleicht psychologische Betreuung brauchst oder dass, weiß ich nicht, wirklich Handlungsbedarf besteht, naja, dann ist ja auch okay. Ja, aber dann weißt du, okay, es ist gerade alles okay, es ist normal, wie ich mich verhalte und so weiter. Ich habe dir in die Shownotes auch die Rufnummer der Telefonseelsorge gepackt. Ja, ist auch eine ganz einfache Nummer, 0800 3x die 1, 0 3x die 1 oder hinten 3x die 2. Du kannst zu deinem Hausarzt, du kannst dir auch sehr, sehr gerne erstmal einen guten Coach suchen. Ein guter Coach checkt auch immer ab, inwieweit besteht ein Trauma, inwieweit ist er nicht gerade der richtige Ansprechpartner für deine Situation. Das bedeutet, er schickt dich dann möglicherweise auch zu einem Arzt, zu einem Experten, zu einem Psychologen und so weiter. Und dann habe ich dir auch die Seite der trosthelden.de in den Shownotes verlinkt. Dort kann man Trauerfreunde finden. Das ist, glaube ich, eine bezahlte Plattform. Und auf der kann man dann zum Beispiel Menschen, die einen ähnlichen Verlust erlitten haben, finden. Man kann sich connecten, man kann sich austauschen. Denn ich habe auch gemerkt, dass irgendwann die Leute im direkten Umfeld, ich will jetzt nicht sagen, keine Lust mehr haben, darüber zu sprechen, aber es wiederholt sich ja. Und es kann manchmal einfach helfen, mit jemandem zu sprechen, der wirklich auch genau das Gleiche erlebt hat. Ich habe für dich nochmal so ein paar, wenn du Begleiter bist von jemandem, der einen Todesfall erlebt hat, ein paar Dinge aufgeschrieben, wie du zum Beispiel etwas sagen kannst, anstatt melde dich, wenn du was brauchst. Ja, melde dich, wenn du was brauchst, ist natürlich nicht schlecht. Aber es erwartet, dass derjenige, der sich ja melden soll, A, weiß, was er braucht, dass er das äußern kann, dass er mutig genug ist, dass er wieder die Initiative ergreift und so weiter. Und für all das fehlt manchmal den Trauernden die Kraft. Und was du vielleicht lieber sagen könntest, stattdessen ist sowas wie, hey, ich gehe morgen einkaufen und bringe dir was mit, okay? Ich kann deine Kinder dort und dort abholen und mit ihnen spielen für 2 Stunden. Ist dir das recht? Ja, derjenige muss nur noch Ja oder Nein sagen. Ich koche heute Abend etwas mehr und bringe dir morgen Lasagne vorbei, okay? Oder auch einfach zu sagen, hey, ich stelle dir das Essen vor die Tür. Ich klingel, wenn du in 2 Minuten nicht aufmachst, gehe ich wieder und das ist auch okay. Dann kannst du das Essen einfach reinholen. Manchmal ist es im akuten Trauerfall selbst zu viel, irgendjemanden nur kurz zu sehen. Man könnte noch sowas sagen wie, hey, ich nehme gerade beim Rausgehen den Müll mit, okay? Oder ich habe morgen Nachmittag 2 Stunden Freiraum und kann mit dir Dinge ausmisten, sortieren etc. Was hältst du davon? Soll ich das mit dir machen? Hast du Lust auf einen Spaziergang? Ja, also das sind alles so Dinge, wenn du jemanden kennst, der gerade akut in dieser Phase ist, ist es viel, viel hilfreicher, konkrete Sachen zu machen. Und das gilt auch bei der Trauer nach einer Trennung. Ich habe ja dazu auch eine sehr coole Podcast-Folge aufgenommen. Die werde ich auch nochmal recyceln jetzt in meinem Own Your Life Podcast. Denn die befindet sich noch in meinem früheren Podcast Motivation Punk. Falls du den noch kennst, kennst du vielleicht auch die Folge schon. Aber die ist wirklich auch sehr, sehr cool, denn man sagt immer, wenn man verlassen wird, dann ist es ein bisschen wie wenn ein Mensch stirbt, ohne dass er halt wirklich stirbt. Ja, es ist im Prinzip auch eine Art Trauer und Verlust. Und mir hat es zum Beispiel auch total geholfen, weil ich sehr wenig nur essen konnte in der Zeit, als ich verlassen wurde. Und damals hat eine Nachbarin irgendwann gesagt, hey, ich habe hier gerade vegane Cannelloni gemacht, so einen Auflauf, ich stelle dir einfach was vor die Tür, dann musst du heute Abend nicht kochen für dich und deine Tochter. Und ich war wirklich so dankbar, dass sie das gemacht hat. Ich weiß gar nicht, ob sie meinen Podcast hört, aber wenn ja, dann vielen Dank an dieser Stelle. Und das war wirklich, das waren so die kleinen Dinge. Und zu mir haben auch sehr, sehr viele Leute gesagt, ja, melde dich, wenn du was brauchst. Aber das habe ich selten. Und irgendwann hat auch eine andere Freundin gesagt, ja, sonst schlaf doch einfach mal eine Nacht bei mir. Wie sieht es denn die Woche aus? Und ich musste einfach nur noch sagen, ja, okay, come on, ich schlafe am Mittwoch bei dir. Ja, also du siehst, das sind einfach so Dinge, mach es konkret, biete ganz konkrete Hilfe an und nicht dieses offene, melde dich, wenn du was brauchst. Nun mal die Frage, wie kannst du dir denn selber helfen, wenn du in der Trauer bist? Die Frage also, wie kann man die Trauer überwinden? Und ich habe mir die Frage gestellt, als ich mir Notizen für die Podcast-Folge gemacht habe, ob man das überhaupt wirklich jemals überwinden kann. Ob das wirklich das Ziel ist oder ob das Ziel nicht viel mehr ist, gut damit leben zu können mit dem Verlust. Ich persönlich glaube nämlich, dass immer ein Stück weit die Trauer da ist. Ja, natürlich ist es nicht so, dass ich jetzt akut irgendwie permanent noch weine oder sowas, wie man sich dieses klassische Trauern vorstellt. Aber ich habe ja zum Beispiel auch hier im Wohnzimmer ein Bild von meinem Papa und manchmal gucke ich es an und dann kommt auch so ein ganz kurzer Moment und ich denke so, ach Mensch, ist so schade, dass wir nicht mehr als Menschen das hier gerade zusammen erleben. Und ich fühle schon kontinuierlich immer ein kleines bisschen diesen Verlust, aber trotzdem kann ich Freude empfinden, Liebe empfinden, richtig Spaß haben, tolle Emotionen haben und trotzdem ist die Trauer immer ein Stück weit da. Und was kannst du jetzt also tun, um besser damit klarzukommen? Wirklich deine Emotionen erleben und fühlen. Ja, es ist in meinen Augen völlig egal, vor anderen zu weinen. Ey, wenn das hochkommt, lass es doch zu. Ich saß schon im Auto an der Ampel, da hat mich eine Frau neben mir ganz mitleidig angeguckt, weil sie so, ja, weil sie wirklich dachte, Gott, oh Gott, ja. Und ich war einfach nur am Rotz und Wasser heulen. Und mittlerweile schäme ich mich da gar nicht mehr für. Ich bin schon völlig verheult in einen Rewe-Markt reingegangen. Ich saß schon heulend mitten in Düsseldorf mit einer Freundin in einem Restaurant. Ja, klar gucken da die anderen. Aber weißt du, können wir das bitte normalisieren, dass Menschen noch mal weinen? Und wenn es wirklich gerade nicht geht, also ich sag mal so, du hast vielleicht einen Job, in dem du jetzt gerade, also wenn ich jetzt gerade ein Coaching habe, fange ich auch nicht an, während des Coachings zu heulen, selbst wenn da was hochkommt. Dann ist es aber ganz wichtig, dir den Raum dafür später zu schaffen. Oder dir auch grundsätzlich bewusst immer Raum zu geben. Heißt natürlich auch, dass du grundsätzlich den Stress runterfährst, Termine runterfährst, wirklich guckst, wo habe ich Freiräume, in denen ich keine Verpflichtungen habe, damit ich das zulassen kann. Ja? Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass man dann da ein bisschen schneller durchgeht. Ich habe neulich auch in einem Insta-Post das Beispiel mit der Parabel aus Mathe. Ich bin übrigens nie gut in Mathe gewesen. Das, wer aufmerksam ist und wer gut ist in Mathe, hat das in diesem Insta-Post übrigens auch entdeckt. Ich habe nämlich was mit exponentiell und linear verwechselt. Egal, anderes Thema. Auf jeden Fall, eine Parabel kann ja spitz sein, also so gestreckt oder gestaucht. Und eine gestauchte Parabel, die ist halt im Prinzip flacher. Also wenn du nicht mehr weißt, wie eine Parabel, was eine Parabel eigentlich ist, das ist so im Prinzip eine Kurve, die oben so einen Höhepunkt hat und dann wieder abfällt. Also geht einmal hoch und dann geht es wieder runter. Und beziehungsweise es gibt es natürlich auch andersrum, ja, so, dass es nach unten geht. Aber worauf ich hinaus will, bevor ich mich jetzt völligst als Mathe-Nichtskönner oute, wenn du übrigens Mathe-Expertise hast, Entschuldigung, wenn ich irgendwas falsch erkläre. Also es gibt gestauchte und gestreckte Parabeln und eine gestreckte, die geht halt sehr steil nach oben und dann geht sie sehr steil runter. Bedeutet, wenn wir mal die Zeit auf die X-Achse, also unten auf die Horizontale setzen würden, dann geht das im Prinzip ist es eine schmale Öffnung nach unten. Ja, es geht also schnell vorbei. Wenn die Parabel gestaucht ist, dann ist es im Endeffekt so, dass unten diese Zeitachse länger geht. Dann gehst du zwar nicht so tief da im Prinzip rein oder so hoch, je nachdem, wie rum du die Parabel hast. Aber Fakt ist, es ist im Prinzip alles abgeschwächter. Und ich glaube, wenn wir uns immer nur so ein bisschen erlauben, diese Emotionen zu spüren und nur so ein bisschen mal irgendwie und das nur so mal andeuten, aber dann nicht wirklich mal alles zulassen, was da kommt. Ja, wenn wir uns nicht überlegen, was das Umfeld denkt, wenn wir nicht irgendwie Angst davor haben, da nicht mehr rauszukommen. Ich glaube, das ist eigentlich die gesündeste Form in meinen Augen. Ist wirklich meine ganz persönliche Meinung. Und ich habe das halt einfach auch bei mir, deswegen ist es auch meine Meinung, die Erfahrung gemacht. Und manchmal lachen mich schon Freundinnen aus, weil ich bin dann wirklich manchmal für 2-3 Tage, geht das nicht nur um Trauer, geht auch um sämtliche andere Emotionen, die da irgendwie hochkommen oder auch wenn es eine Trennung gab oder sowas. Ich gehe da echt krass rein. Ich heule dann aber auch 2 Tage durch. Ich bin dann zu nichts zu gebrauchen und dann ist es aber auch oft okay. Und ich glaube zwar nicht, dass das bei einem richtigen Todesfall jetzt genauso funktioniert. Das ist ja dann doch was anderes, als wenn man irgendwie, keine Ahnung, eine Datingphase beendet oder sonst irgendwas. Aber grundsätzlich glaube ich, wenn du dir erlaubst, diesen Tiefpunkt tiefer zu erreichen, beziehungsweise auch bei Höhepunkten das mehr zuzulassen. Ich glaube, dass wir dann insgesamt besser durch diesen Prozess gehen und du früher in einen Status kommst, in dem es dir wieder so weit gut geht. Ich hoffe, man hat das jetzt verstanden, was ich damit sagen wollte. Ganz wichtig aber trotzdem natürlich, sich Zeit zu lassen. Ja, bitte keinen Druck machen, wie lange es angeblich dauern soll. Ja, also nach 3 Monaten ist es aber vorbei, nach 6 Monaten, was habe ich mal gehört? Ja, eine Trauerphase um eine Beziehung dauert so lange wie die Beziehung selber. Aha, also ich war halt 16 Jahre in der Beziehung. Ich weiß jetzt nicht, ob ich 16 Jahre lang trauern muss und nicht in eine neue Beziehung kann, um damit klarzukommen. Deswegen diese ganzen Binsenweisheiten, sorry, ja, schieb die mal hinten an, take your time. Und vielleicht ist es auch immer nur mal ein paar wenige Momente am Tag, an denen du dich jetzt so oder so fühlst. Und wichtig ist auch, du kannst auch lachen und du darfst auch fröhlich sein und danach darfst du auch wieder traurig sein. So ist es völlig normal. Ja, nur weil du einmal traurig bist, heißt es nicht, dass du nie wieder da trauern kannst. Ja. Rede sehr gerne mit anderen Leuten darüber. Isolation ist in dieser Zeit wirklich sehr, sehr schädlich und kann depressive Symptome extrem verstärken. Und Reden hilft nachweislich tatsächlich. Ja, es hilft dabei, dass du das wirklich wahrhaben kannst, das zu verarbeiten und das eben nicht mehr zu verdrängen. Routinen und Self-Care habe ich noch aufgeschrieben. Also Routinen geben uns auch eine ganz starke Sicherheit in einer Welt, in der ja zu diesem Zeitpunkt wenig sicher erscheint. Also frag dich wirklich, welche Hobbys stärken dich, welche Gruppe gibt dir halt, was kann ich für mich tun, damit es mir gut geht. Zum Beispiel wirklich, ist es Baden, ist es Wärme in der Sauna, ist es, weiß ich nicht, mein Lieblingstee. Was sind die Dinge, die mir und meinem Leben einen Rahmen geben? Eine Selbsthilfegruppe wäre natürlich auch noch eine Option, auch da, ja, das klingt immer so ein bisschen, ich weiß, dass viele Leute sagen so, Gott, also nee, so schlimm ist ja jetzt auch nicht so. Hallo, warum machst du das nicht einfach mal? Probier's doch mal aus. Es kann wirklich helfen, mit anderen zu sprechen, ja. Und Erfahrungen, sich mit anderen zu verbinden, kann für jeden einfach sehr, sehr hilfreich sein, in jeglichen Lebenslagen. Also ich habe dir auch das Online-Angebot verlinkt, unterschätz es nicht. Was ich dir empfehle, ich würde vermeiden, den Raum oder das Eigentum des Verstorbenen wirklich komplett so zu lassen, wie sie es verlassen haben, aus irgendeinem Schrein, Mausoleum oder Museums, weiß ich nicht, Intentionsverhalten heraus. Es kann diesen Prozess der Akzeptanz dieses Verlustes wirklich deutlich bremsen. Schaff lieber ganz bewusste Erinnerungen, ein Lieblingsbild, ein schöner Gegenstand oder. Und sieh das Ausmisten und dieses ganze Drumherum auch wirklich als Teil des Verarbeitungsprozesses. Ja, und verabschiede dich dann mit jedem Stück auch nochmal von dieser Person. Was ich auch nicht empfehle, radikale Veränderungen im eigenen Leben durchführen. Das ist nämlich meistens eher so eine Art Vermeidung oder Verdrängung der Emotionen. Wenn du dich natürlich für dich aufgrund des Erfahrenen irgendwie verändern möchtest, dann versuch das gerne in einem gesunden Tempo. Ein Ortswechsel oder ein Miniurlaub kann auch erstmal ein guter Abstand sein, um von diesem möglicherweise gemeinsamen Ort, den man hatte, ne, also wirklich erstmal weg aus der gemeinsamen Wohnung oder. Aber jetzt direkt auszuwandern, alles hinter sich zu lassen, dem normalen Leben irgendwie abzusprechen, wegzulaufen, das sollte wirklich gut überlegt sein. Und Ich zum Beispiel kenne dieses Gefühl, an ganz vielen Orten oder auch Möbeln an jemanden erinnert zu werden. Ich lebe ja mittlerweile im Haus, was mein Papa gebaut hat. Und ja, wann immer ich hier manchmal durchgehe, denke ich auch so, ach ja, und da war es so. Und für mich war es aber zum Beispiel ganz wichtig, wir haben das Haus ja auch renoviert nach dem Tod meines Papas, dass es renoviert wurde, weil es jetzt nicht mehr für mich wirklich das Haus von meinem Papa ist. Und natürlich hänge ich zu einem bestimmten Maße noch emotional da dran, aber es trägt jetzt meine Handschrift, ich lebe hier drin, ich habe hier meinen Spirit quasi reingebracht und ich habe dafür ein wunderschönes Bild von meinem Papa hier hängen und ich habe eine kleine Holzkiste, die steht über meinem Fernseher im Wohnzimmer und da sind ganz viele Dinge von meinem Papa drin und meistens passiert so ein, zweimal im Jahr, dass ich die Kiste sehe und dann öffne ich die und da ist zum Beispiel ein altes Schreibset von meinem Papa drin, was er auf der Arbeit verwendet hat. Da ist ein altes Bild von ihm drin aus seiner Bundeswehrzeit und. Einfach ganz viele kleine Sachen, da sind handschriftliche Dinge von ihm drin und das ist einfach total schön. Und wenn du sowas hast, dann geh doch auch da wirklich mehr bewusst rein und nutze diese Erinnerung als kleinen Moment, in dem du dich ganz bewusst mit dem Verstorbenen verbindest. Das mal zu den Tipps, die ich dir mitgeben kann in der Trauer. Und nun mal zu ein paar persönlichen Worten noch. Tod ist für mich kein Tabuthema. Leider ist es das gefühlt immer noch in der Gesellschaft. Und es ist für mich kein Tabuthema, weil es ja nun wirklich uns alle betrifft, denn wir alle werden sterben. Ja, wir alle werden sterben und wir alle werden auch die Erfahrung eines Verlustes sicherlich machen. Und mich hat es teilweise wirklich wütend gemacht, dass andere mir vorgeben wollten, wie ich zu trauern hatte. Oder auch zu sagen, ja, sie macht jetzt einen Witz, das ist pietätlos, sie trauert nicht richtig. Weißt du, Trauer ist nicht nur Weinen und Heulen und schlechte Laune und Wut und in so einer Art Schleier zu leben. Trauer äußert sich auch in total liebevollen Erinnerungen an etwas, in ganz viel Dankbarkeit an die Person und an die gemeinsame Zeit, die man auf der Erde verbracht hat. Und wie oft sage ich etwas über meinen Dad, wie er über Dinge gedacht hätte und so weiter. Und auch das ist Trauer. Und wenn du etwas tust, was dir gut tut, dann sei dir bitte gewiss, dass die Person niemals gewollt hätte, dass es dir schlecht geht. Ja, die würde sich lieber darüber freuen, dass du Dinge tust, die dir gut tun. Warum sollte sie das auch? Warum sollte jemand, der tot ist, nicht wollen, dass die Lebenden leben, wirklich leben und nicht nur existieren und in Traurigkeit versinken? Du huldigst niemandem, indem du dich absichtlich in einer Trauer gefangen hältst. Ja, dadurch ist das Andenken nicht größer, dadurch ist es nicht irgendwie weniger schlimm oder sowas. Du darfst wirklich dich auch wieder freuen und du darfst leben und du darfst das Leben genießen. Und genau das hätte in meinen Augen jeder Verstorbene auch immer gewollt. Und wie gesagt, bei mir gab es auch diese verspätete Trauer und was ganz extrem war, ich hatte ja plötzlich ein neues Referenzerlebnis erfahren, nämlich dass Eltern zu früh versterben in meinen Augen und ihre Kinder verlassen. Und ich habe damals meine Tochter intensiv gestillt, ich hatte auch sehr, sehr viel Milch und habe eine versprengte Brustdrüse gehabt, das gibt es und die hat sich so in Richtung der Achsel ausgebreitet. Und da hatte ich immer Milchstaus. Und ich habe damals das untersuchen lassen und es war anfangs nicht ganz klar, ist das jetzt gutartig, ist das bösartig. Und ich hatte in diesem Moment ganz, ganz krass, und das wissen auch wirklich nur ganz wenige meiner Freundinnen, ganz, ganz extrem Angst, selber Krebs zu bekommen. Also ich hatte Angst, dass ich Brustkrebs habe. Und ich bin damals auch noch zu 2 oder 3 weiteren Ärzten gegangen in eine Spezialklinik und habe das 10.000 Mal checken lassen, weil es mir damit akut emotional sehr, sehr schlecht ging. Und das war im Prinzip in den ersten 4 Wochen oder ein bisschen später, ich muss kurz mal rechnen. Wir sind umgezogen 4 Wochen nach der Geburt meiner Tochter. Also es war dann innerhalb dieser ersten 4 Wochen, 4 bis 5 Wochen, die wir im neuen Haus plötzlich gewohnt haben. Es gab komplett neue Routinen. Der Alltag mit Kind war plötzlich anders. ja, wir hatten hier noch einen Wasserschaden. Also da ist einfach sowieso viel passiert. Und dann ist damals Mitte Dezember die Arbeitskollegin meines Ex-Partners oder eine ehemalige Arbeitskollegin verstorben, sehr plötzlich. Und ich war natürlich selbst jetzt nicht direkt betroffen, weil ich nicht die Arbeitskollegin bin. Ich kannte sie auch nur sehr flüchtig. Aber irgendwo, also zum einen bin ich natürlich sehr, sehr empathisch und ich habe mich natürlich auch meinem Partner sehr, sehr verbunden gefühlt in dem Zeitpunkt und habe das ja einfach sehr extrem auch gespürt. Und das war natürlich auch in der Phase, in der ich noch sehr aktiv um meinen Papa getrauert habe, obwohl er ja da auch schon seit 10 Monaten verstorben war. Und das ist so ein bisschen dieses Kumulierte, von dem ich auch gesprochen habe. Also ich habe wirklich solche, also ich habe einfach gemerkt, so Gott, jetzt kommt noch was obendrauf und jetzt erlebe ich noch, dass eine sehr junge Kollegin verstirbt und jetzt kommt das noch. Und ich habe zu dem Zeitpunkt gefühlt so viel mitbekommen, auch was noch alles passiert, dass das nochmal ganz, ganz krass meine Sinnfrage verstärkt hat und ganz, ganz krass nochmal meine Gefühle. Ja, und dann auch plötzlich diese Angst zu entwickeln vor dem eigenen Tod. Und das hat sehr, 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 sehr viel tatsächlich bei mir bewirkt und war, würde ich behaupten, noch mit einer der Punkte, wieso ich so stark den Wunsch hatte, plötzlich mich beruflich zu verändern. Und wieso ich wirklich in dem Maße, wie ich es getan habe, meinen ganzen Alltag hinterfragt habe. Möchte ich nur 30 Tage Urlaub im Jahr? Möchte ich 41 Stunden arbeiten für das Geld, was ich bekomme? Möchte ich bis 67 arbeiten? Möchte ich, dass das mein Lebensstandard ist? Möchte ich so und so leben? Ich habe wirklich einmal einen Rundumschlag gemacht und mich gefragt, wenn ich mir alles wünschen könnte, wie wäre mein Leben? Und zwar vor dem Hintergrund, dass es sehr, sehr endlich ist und dass ich das allergeilste Leben daraus machen möchte, was nur irgendwie möglich ist. So, jetzt bimmelt hier mein Fokus, ist hier schon abgestellt, weil ich schon seit 51 Minuten hier spreche, plus Intro, ich glaube schon fast eine Stunde. Wir kommen zum Abschluss nochmal zu dem Thema, oder was heißt nochmal, ich habe es ja schon kurz ein bisschen angeteasert, zu dem spirituellen Part, bevor das hier zu Ende ist. Sehr, sehr oft wurde ich darauf schon angesprochen. Ich habe das teilweise mit Kunden schon erörtert. Ich habe einige Kunden auch schon dabei begleitet, wie sie ihre Väter leider auch verloren haben oder auch andere Angehörige. Und diese Frage, woran glaube ich eigentlich, die habe ich lange immer außen vor gelassen bei Social Media, auch in Programmen, auch im Podcast. Ich bin da nie groß drauf eingegangen. Ich habe aber gemerkt, dass aufgrund auch von einigen Todesfällen, die ich kürzlich erlebt habe, es mir unfassbar wichtig ist, darüber doch zu sprechen. Und es kann sein, wenn du das jetzt hörst, dass du vielleicht auch sagst, boah, damit will ich gar nichts zu tun haben. Ja, du darfst jederzeit den Podcast gerne stoppen, sagen, ist gerade nicht mein Ding. Soweit bin ich noch nicht in Anführungszeichen oder damit möchte ich mich nicht beschäftigen. Es ist alles fein. Ich für mich habe einfach eine Wahrheit gefunden, die für mich so gilt, an die ich tatsächlich glaube. Und das ist so, dass ich dir auch 2 Buchempfehlungen, auch 2 Serienempfehlungen deswegen in die Shownotes gepackt habe. Wenn du also sagst, du möchtest dich gerne tiefergehend damit beschäftigen, dann tu das super, super gerne. Dann kannst du das gerne in dem Rahmen machen. Für mich ist immer wichtig, ich habe auch mit einer Kundin mal grundsätzlich die Glaubensfrage analysiert. So, ja, ich weiß überhaupt gar nicht so, wir haben ja keinen Beweis für das oder das oder das. Ich sag immer, glaub doch einfach an das, was du willst, wenn es dir hilft. Wenn es dir hilft zu glauben, dass es einen Gott gibt, dann glaub bitte daran. Wenn es dir hilft zu glauben, dass nichts nach dem Tod ist und es alles endet und es einfach quasi sonst keinen tieferen Sinn vielleicht in Anführungszeichen dahinter gibt, ist auch das völlig fein. Ja? Ich möchte mit dir einfach mal teilen, woran ich glaube. Ich habe nach dem Tod meines Papas in meinen Augen plötzlich sehr, sehr viele kleinere Zeichen bekommen. Ich habe plötzlich überall unsere gemeinsame Lieblingszahl gesehen. Ich habe plötzlich Lieder gehört, die ich so noch nie irgendwie gehört habe. Und ich bin dann immer und immer wieder auf das Thema Kontakte ins Jenseits, das Leben nach dem Tod, Medialität und so weiter gestoßen. Und ich habe dann herausgefunden, dass tatsächlich im Nachbarort von mir, nur 2 Kilometer entfernt, Luftlinie wahrscheinlich sogar noch kürzer, ein Medium lebt, so nennt sich das. Ein Medium ist im Prinzip eine Person, die eine Verbindung zwischen dem Diesseits und dem Jenseits hat. also zwischen der geistigen Welt, wie es auch genannt wird, und unserer hier, ich sag mal, realen Welt. Real nicht im Sinne von, dass ich jetzt anzweifle, dass es das andere gibt, sondern real im Sinne von das, was wir sehen können, anfassen können. Ja. Und ich habe mich dann tiefergehend damit beschäftigt. Das Medium lebt mittlerweile tatsächlich auf Mallorca. Aber genau, ich habe das Buch dir auch verlinkt von ihr in den Shownotes. Sie hat nämlich ein Buch geschrieben und ich habe mich dann sehr, sehr viel damit beschäftigt. Und ich bin der festen Überzeugung, und das hat zum einen den Hintergrund, weil ich selber einen sogenannten Jenseitskontakt zu meinem Papa hatte, dass jede Seele immer noch da ist. Ja, also die Seele von meinem Papa, die ist gefühlt um mich herum. Die ist irgendwie immer da. Ich habe das Gefühl, ich bin unfassbar tief mit ihr verbunden. Und ich bestelle mir manchmal Zeichen, ich bekomme viele Zeichen. Und auch in diesem Jenseitskontakt, da werde ich jetzt nicht mehr tiefer drauf eingehen, weil da könnte ich dir alleine 2 Stunden etwas zu erzählen, kam sehr, sehr deutlich raus. Oder auch, also da werden auch Beweise gemacht, dass es sich wirklich um die Person handelt. Und da kam sehr, sehr deutlich raus, dass es für jeden Menschen, der in einem menschlichen Leben quasi inkarniert, einen Seelenplan einfach gibt. Ja, jede Seele hat einen Seelenplan. Und all die Aufgaben, die du meistern darfst auf der Erde und die auch, wenn du an einen Verstorbenen denkst, die er meistern durfte, die waren so vorhergesehen. Das ist die Aufgabe der Seele, weil alles auf Wachstum ausgerichtet ist. Und daran glaube ich. Und deswegen glaube ich auch, dass es der Seelenplan meines Papas war, dass er genau das alles erlebt in seinem Leben, was er erlebt, auch diese Krankheit. So sinnfrei wir die vielleicht als Menschen empfinden und so blöd wir Leiden finden und so blöd wir gewisse Dinge finden. Und ich selbst glaube auch, dass die Tatsache, dass ich meinen Papa verloren habe, dass meine Mutter uns in Anführungszeichen verlassen hat mit 15, dass mein Partner mich verlassen hat, dass ich in meinen Augen so viel Verluste erleben musste, dass das mein Seelenplan ist. Ich muss das machen, um gerade eine Aufgabe zu bewältigen. Und ich merke, dass ich gerade jetzt auch in diesem Zeitpunkt immer wieder auch noch kleinere Aufgaben im gleichen Stile bekommen habe, um zu verstehen, ich bin nicht alleine, ich bin auch nicht einsam, ich bin okay, so wie ich bin. Auch das ist Teil meines Seelenplans. Und ich selbst glaube ganz, ganz fest daran, deswegen auch diese Empfehlungen der Netflix-Serie, auch die Buchempfehlungen, die beschäftigen sich alle damit. Und dieses Paranormale, wie das auch genannt wird, wurde ja auch schon mehrfach oder wird auch immer noch ganz intensiv wissenschaftlich erforscht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt ja manchmal Menschen, die sagen so, ja, aber das ist ja nicht bewiesen, dass es so ist. Ja, aber es ist ja auch nicht bewiesen, dass es nicht so ist. So, fertig. Es gibt auch keinen Gegenbeweis. Also von daher, wenn du das Calling spürst, dann beschäftige dich doch einfach gerne mal damit und mach dir einfach dein eigenes Bild. Und ich persönlich, ich bin sehr, sehr intensiv gerade am Erarbeiten meiner eigenen Medialität. Also jeder Mensch ist in meinen Augen medial. Einige haben vielleicht ein bisschen einfacheren Zugang dazu. Ich meditiere deswegen auch sehr, sehr oft momentan, weil das Ganze auch einfach fördert, ne, wenn ich in der Ruhe bin, dass ich da empfänglicher bin, dass ich in einer guten Energie bin. Und habe für mich auch entschieden, einfach weil es für mich so tröstlich war, diesen Jenseitskontakt zu machen, weil es für mich so tröstlich ist zu wissen, die Seelen bleiben da und wir können uns immer wieder auch mit denen verbinden. Dass ich mich auch entschieden habe, dass ich langfristig noch die Ausbildung zum Medium on top mache. Und ich weiß, dass wahrscheinlich sehr, sehr viele denken, was ist das für ein spooky Scheiß? Und das ist auch völlig okay für mich. Ich möchte allerdings, selbst wenn du denkst, was ist das für ein spooky Scheiß, dass du dir diese Sachen im Hinterkopf behältst. Und vielleicht kannst du, wenn irgendwann der Punkt ist, an dem du in eine Trauer reingehst, dich dieser Möglichkeit öffnen, dass es so ist, dass es das geben könnte. Und ich selber hätte mich sicherlich ohne den Todesfall von meinem Papa niemals so dafür öffnen können. Und vielleicht ist es ein kleiner Rettungsanker und ich glaube, das Wichtigste ist nur trotz allem, dass man sich nicht da drin verliert. Ich weiß, dass ich die Connection zu meinem Papa herstellen darf und kann, aber ich muss das nicht ongoing, weil ich lebe jetzt hier auf der Erde Und ich darf diese Connections nutzen, aber es geht nicht darum, mir dauerhaft vorzustellen, dass mein Papa neben mir am Tisch sitzt und ich mich ongoing mit dem unterhalte. Das ist Bullshit. Das, finde ich, ist nicht Sinn und Zweck dieser Spiritualität und dieses Glaubens. Aber das ist meine persönliche Meinung. So, das als kleiner Teaser. Ich möchte gerne zum Abschluss kommen, denn es ist schon eine sehr, sehr lange Podcast-Folge. Wie gesagt, wenn dich das weiter interessiert, dieses Thema Spiritualität, guck dir sehr gerne die Buchempfehlungen und die Netflix-Serienempfehlungen an. Mir hat das sehr, sehr geholfen. Wenn du damit gar nichts anfangen kannst, alles fein. Du brauchst auch keine Angst haben, dass der Podcast hier jetzt irgendwie in eine harte Spiri-Richtung abdriftet. Gar nicht. Für mich ist Spiritualität trotzdem Teil meines Alltags. Das ist mein Verständnis von der Welt. Das ist das, woran ich glaube. Ich glaube daran, dass ich einen Geistführer habe, der mir im Alltag hilft, der mir hilft, indem ich meine Intuition stärker spüre, der mir Hinweise gibt, der mich unterstützt. Ja, all das ist mein Glaube. Und so wie ich auch akzeptiere, wenn du an etwas anderes glaubst, bitte ich dich da einfach auch Verständnis für zu haben und dir wie immer nur das mitzunehmen, was für dich hilfreich ist. In diesem Sinne, danke, dass du so lange zugehört hast. Wenn du dich aktuell gerade in der Trauer befindest, dann möchte ich dir nur sagen, es wird irgendwann besser. Es wird nicht wieder so wie vorher, es wird anders. Aber ich glaube ganz fest, wenn du den Mut hast, auf dich zu hören, dich mit dir immer wieder zu verbinden und die Dinge zuzulassen, dass du daran wachsen kannst, dass du diesen Verlust erleben musstest. Und vielleicht hilft dir der Gedanke an ja, ein Leben nach dem Tod in einer anderen Form tatsächlich auch ein bisschen dadurch. Ich glaube da ganz fest dran. Und wenn du da professionelle Hilfe irgendwie benötigst oder auf der Suche nach einem Medium bist, du kannst mich auch gerne mal anschreiben. Ich kann auch gerne dir mal meinen Kontakt geben und wünsche dir ganz viel Kraft in dieser Zeit. Und wenn du jemanden begleitest, denk dran, deine Wahrheit ist nicht immer die des anderen. Je nachdem, in welcher Phase er sich gerade befindet, lass ihm den Raum oder ihr die Zeit und sei einfach da. Manchmal ist es das Einzige, was wir gerade tun können und das hilft schon. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine ganz starke Woche und freue mich auch natürlich wie immer über Feedback auch zu dieser Folge. Vielleicht hattest du eine Erkenntnis, vielleicht hat es was mit dir gemacht und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Es geht dann auch bald wieder mit noch schöneren Themen natürlich los. Ich versuche ja grundsätzlich, dass wir sehr im Positiven bleiben, dass wir motiviert sind, dass es bergauf geht, aber auch die Trauer ist einfach Teil dieses Lebens und es ist Teil des Prozesses und es gehört genauso dazu. Alles hat immer zwei Seiten im Leben und deswegen ist es mir wichtig, dass auch dieses Thema einmal Platz im Podcast gefunden hat. Alles Liebe und bis nächste Woche. Stay strong, deine Steffi. Oh.